Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Guten Tag, Frau Klöckner.
Hallo, Frau Schäfer, guten Tag.
Ich habe in der Vorbereitung zu dieser Sendung immer wieder gedacht, war das eigentlich Ihr Traum, immer Landwirtschaftsministerin zu werden?
Ach, die Frage ist, ab wann? Also als Jugendliche hatte ich noch nicht mal den Traum oder die Vorstellung, überhaupt Politikerin zu werden. Mhm. Und ich war 9 Jahre lang Mitglied im Deutschen Bundestag im Agrarausschuss. Insofern lag es auch nah, aber ich habe da jetzt nicht jede Nacht von geträumt, aber es ist ein wunderbares Ressort, es ist ein Lebensressort.
Naja, es ist auch ein Ressort, was im Moment so im Auge des Sturms steht.
Ja.
Also zur Zeit auch mit Svenja Schulze, der Umweltministerin, und Sie beide müssen ja eigentlich jetzt schon sehr viel sich austauschen und handeln in Sachen Klimaschutz.
Absolut, es ist schon die ganze Legislatur ist es im Fokus. Es geht um Ernährung, um bessere Lebensmittelkennzeichnungen. Es geht um die Reduktion von Salz, Zucker und Fetten in Fertiggerichten. Es geht um das Tierwohl, es geht um die Biodiversität. Und jetzt hat es en vogue, das Thema. En vogue sage ich deshalb in Anführungsstriche, weil es uns lange begleiten wird, weil es auch die kommende Generation betrifft. Wie können wir den Klimawandel stoppen, beziehungsweise wie können wir dazu beitragen, dass CO2 gebunden wird durch Ackerboden oder durch die Wälder? Und jetzt haben wir noch unsere großen Waldschäden.
Und haben Sie da nicht manchmal Druck, dass Sie abends sagen, oh Gott, wie sollen wir das bloß schaffen?
Ich glaube, das hat doch jeder in seinem Beruf. Also manchmal liege ich auch im Bett und denke, oh, jetzt wie nochmal alles sortieren. Aber ich glaube, das hat wirklich jeder in seinem Beruf, dass die Anforderungen steigen, es wird auch schneller, die Prioritäten können sich innerhalb eines Vormittags 2-3 Mal auch ändern. Mhm. Aber es ist eine Aufgabe und ich habe ein tolles Team und wir gehen sehr, sehr auch bedacht auch vor und mit Expertenwissen.
Na gut, und Sie haben einige Ideen, wie Sie dem Klimawandel tatsächlich zu Leibe rücken wollen, zum Beispiel mit dem Masterplan für den Wald.
Zum Beispiel.
Das werden wir in dieser Stunde natürlich besprechen. Ich freue mich auf diese Stunde. Wenn ich die Zeitungen des heutigen Tages in die Hand nehme, dann gibt es verschiedene Schlagzeilen. Mhm. In der Welt zum Beispiel steht auf Seite 1, ein Fall fürs Finanzamt, soll Fleisch mit 19% Mehrwertsteuer besteuert werden, um eine bessere Tierhaltung zu finanzieren. In der Süddeutschen geht es auf Seite 1 um den Wassermangel. Das Wasser wird weltweit in den Städten knapp. Und so setzt sich das fort. Wie setzt man eigentlich die Prioritäten, wenn diese Themen so auf einen einprasseln, Frau Klöckner?
Man muss sich treu bleiben und man darf nicht hektisch auf eine Schlagzeile oder die nächste springen. Wir haben strategische Sitzungen bei mir im Ministerium. Wir haben jeden Morgen eine Morgenlage natürlich. Aber auch das nächste halbe Jahr ist geplant, welche Themen wir auch bearbeiten. Aufträge aus dem Koalitionsvertrag. Das heißt auch, es gibt klare terminierte Abfolgen, ab wann etwas dem Bundeskabinett vorliegt, wann im Bundestag, wann dem Bundesrat, wann muss man was notifizieren in Brüssel. Das heißt, man muss beständig sein und nicht den Schlagzeilen hinterherrennen.
Aber wenn jetzt zum Beispiel in der Welt steht, man solle das Fleisch besser oder höher besteuern, die Mehrwertsteuer von 7% auf 19% hochsetzen, dann müssen Sie ja reagieren.
Na, ich muss erstmal gar nichts. Ich glaube, wenn ich nur damit beschäftigt wäre, auf jede Schlagzeile, die es jeden Tag gibt, zu reagieren, dann wäre man aus dem Reagieren, kämen wir gar nicht raus. Man muss ja auch eine eigene Agenda haben und erstmal sind wir im freien Land. Jeder darf erstmal alles fordern. Die Frage ist, ob es sinnvoll ist. Und das muss man dann eben auch, bevor man zu schnell irgendwie reagiert vom Bauch heraus, es muss ja etwas valide, verlässlich sein. Das wollen ja auch die Bürger.
Auf jeden Fall. Aber jetzt sind Sie hier bei mir im Studio zu Gast und natürlich frage ich Sie jetzt, was halten Sie von diesem Vorschlag?
Naja, ich finde es erstmal sehr gut, dass die Sensibilität anscheinend stärker geworden ist, dass mehr Tierwohl eben nicht zum Nulltarif zu haben ist, dass mehr Tierwohl auch intensiv viel Geld kostet und dass das nicht allein eine Bauernfamilie tragen kann, denn Tierwohl äußert sich zum Beispiel oder zeigt sich, wenn ein Tier mehr Beschäftigung hat, mehr Auslauf hat, wenn Ställe umgebaut werden. Und das sind hohe Investitionen und das kann gerade ein kleiner Betrieb gar nicht alleine stemmen. Insofern müssen wir uns auch fragen, wenn die Gesellschaft mehr Anforderungen hat, aber selber nicht mehr zahlt beim Einkauf, dann wird es der Landwirt nicht tragen können, der wird aufhören. Da wird die nächste Generation sagen, das kann ich mir nicht leisten, das kommt auch nicht rein wieder. Und dann wird sich ja das Konsumverhalten nicht automatisch ändern, der Bürger. Sie essen ja nicht automatisch weniger Fleisch, sondern im Zweifel wird importiert. Und dann müssen wir uns fragen, sind dort überhaupt die Standards eingehalten vom Tierwohl, Tierschutz? Mhm. Und deshalb sage ich, ja, lasst uns darüber diskutieren. wenn es eine gesellschaftliche Aufgabe ist, dass es auch gesellschaftlich finanziert wird, dass wir helfen beim Stallumbau, zum Beispiel mit Förderanreizen.
Aber wer doch davon nicht profitieren würde, wären doch die Verbraucher. Die müssten ja wahrscheinlich höhere Preise dann für Fleisch bezahlen.
Nein, nicht unbedingt. Also der Punkt ist ja erstmal, wir Verbraucher können mit unserem Geldschein an der Kasse jeden Tag mitbestimmen, was auf Dauer produziert wird oder nicht produziert wird. Dazu müssen wir Verbraucher aber auch wissen, was dahinter steckt. Also bin ich auch dafür, dass wir ein staatliches zertifiziertes Tierwohl-Label, ein Tierwohl-Kennzeichen einführen, so wie das Biosiegel, dass man erkennt, wo steckt mehr Tierwohl drin. Dann ist der Verbraucher auch bereit, mehr dafür zu zahlen. Zumindest ist es laut Umfragen so. Und der zweite Punkt ist dann, was ist denn die Alternative, dass wir keine heimische Produktion mehr hätten, wenn die Betriebe dicht machen würden? Also geht es darum, dass das Steuergeld, was wir haben, und das ist ja nicht wenig, dass wir da eine Prioritätensetzung vornehmen. Und bei der Debatte um die Mehrwertsteuererhöhung, da darf man sich nichts vormachen. Steuern sind nicht zweckgebunden. Und auch bei der Mehrwertsteuer, die geht ja auch teilweise in die Länder. Ich finde es gut, die Debatte, aber über die Instrumente muss man sich unterhalten.
Also in der Tat hatten diejenigen, die das jetzt eingebracht haben, sich gedacht, wenn die Mehrwertsteuer da erhöht wird, dann soll das auch eben zweckgebunden ins Tierwohl oder in die Verbesserung der Bedingungen in den Ställen und so weiter fließen. Sie sagen, das geht gar nicht. Das kann man so zweckgebunden gar nicht festlegen.
Ist ja rechtlich problematisch und sie können auch den Ländern ja nicht vorschreiben, was sie mit den Einnahmen dann machen, weil wir ja wissen, dass die Mehrwertsteuer ja aufgeteilt wird, auch Bund und Länder. Also ich finde die Debatte richtig. Ich selbst habe ein Kompetenznetzwerk eingerichtet, Nutztierhaltung, wo genau über solche Maßnahmen auch diskutiert wird. Wie können wir Stallumbauten finanzieren? Wie können wir Vorreiter werden im Tierwohl? Und wie holen wir auch die Landwirte raus aus dieser, zum Teil haben wir ja auch ein Bauernbashing. Die sind an allem plötzlich schuld, die Landwirte. Und das ist auch von einer gewissen hohen Warte, wenn man selber nie irgendwo auf dem Hof mal war, hat sich angeschaut, wie solche Familien auch arbeiten rund um die Uhr. Aber selbst ist man bereit, für ein Handy mehrere hundert Euro auszugeben, aber Hähnchenfleisch 100 Gramm 15 Cent. Also ich finde das vom Angebot her unanständig und wir müssen uns auch fragen, wie soll da mehr Tierwohl drin stecken?
Gut, aber es ist wahrscheinlich schon, wir sind uns einig, dass sich in den Ställen was ändern muss, bei den Bauern was ändern muss, insgesamt sowohl, damit das Tierwohl besser beachtet wird, aber auch, es geht ja um den Anteil der klimaschädlichen Emissionen aus der Landwirtschaft, der verringert werden soll.
Ja, also wir müssen Acht geben, dass wir nicht pauschalisieren und pauschal sagen, die Landwirtschaft, die Ställe. Ich habe so viele Ställe gesehen. Und es hat auch nichts mit der Größe eines Betriebes zu tun. Es gibt ganz kleine Betriebe, die haben in 30 Jahren den Stall überhaupt nicht umgebaut. Und da ist keine Tierwohlentwicklung drin. Und es gibt große Betriebe, die ganz moderne Ställe haben, wo das Tierwohl auch gemessen wird, wo es Frischluft gibt, wo Tiere weniger Stress ausgesetzt sind. Also ich wünsche mir, dass wir uns auch intensiver mit der Differenziertheit der Landwirtschaft auch auseinandersetzen und auch diese emotionalen Begriffe wie industrielle Landwirtschaft auch hinterfragen. Denn am Ende gibt es auch Ökobetriebe, die Tausende von Geflügel zum Beispiel haben. Wichtig ist, wie die Tiere gehalten werden. Und da bin ich bei Ihnen, was das Thema Emissionen angeht.
In Genf tagt der Weltklimarat und morgen um 11 wird ein Bericht vorgestellt, der sich mit dem Thema Landnutzung beschäftigt und Klimawandel. Und es wird ganz interessant sein, was da drin steht, denn der Anteil der klimaschädlichen Emissionen aus der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und auch anderer Landnutzung, der beträgt ein Viertel. Also ein Viertel der klimaschädlichen Emissionen kommt aus diesem Bereich. Daher mal ganz global, Frau Klöckner, die Frage, wie kann denn die Landwirtschaft ihrer Verantwortung in Sachen Klimaschutz gerecht werden?
Sie kann, sie muss und sie macht es auch. Die Landwirtschaft hat ja einen ganz besonderen Aspekt, den zum Beispiel der Energiesektor, Verkehr oder Industrie überhaupt nicht hat. Das sind Emittenten, die versuchen weniger auszustoßen. Die Land- und Forstwirtschaft hat einen Vorteil, sie bindet auch noch CO2. Also im Boden oder zum Beispiel in den Wäldern, hätten wir unsere Wälder nicht, hätten wir nochmal 14% mehr CO2-Ausstoß. Und das heißt für uns am Ende, ich sage jetzt mal für mein Ressort und für die Landwirtschaft, die Landwirtschaft leidet ja auch unter dem Klimawandel. Sie ist mit Verursacher, teilweise nur ein Bruchteil, muss man sagen, weil es gibt ja auch unterschiedliche Zahlen dazu. Wichtig ist, dass wir zum Beispiel im Boden Humusaufbau viel strukturierter betreiben. Deshalb sitze ich auch an einer Ackerbaustrategie, die ich in diesem Jahr vorstellen werde. Dazu gehört auch, dass wir weniger Torf abbauen für den Gartenbau und ihnen Alternativen bieten, denn dadurch wird CO2 freigesetzt. Wir brauchen wieder Vernässung zum Beispiel der Moore. Unglaublich viel CO2 ist freigesetzt worden, aber das immer im Gesamtkonzept und nicht um die Leute vor den Kopf zu hauen. Und beim Wald ganz klar. Die Bäume, die jetzt weggefallen sind, sagen wir mal durch Waldbrände, wir haben im vergangenen Jahr rund 3.300 Fußballfelder Wald verloren und haben jetzt 110.000 Hektar Wald, der durch Sturm, der durch auch Borkenkäferbefall einfach weg ist. Und dadurch ist auch eine CO2-Senke weg, grüne Lunge. Ja.
Über den Wald wollen wir gleich sprechen. Sie haben jetzt eigentlich ganz klug geantwortet. Sie haben nämlich gesagt, inwiefern die Landwirtschaft dazu beitragen kann, CO2 zu binden, durch Humusaufbau, durch Torf, der CO2 auch bindet. Mhm. Aber die Frage ist ja trotzdem, wo trägt die Landwirtschaft dazu bei, Emissionen eben in die Luft zu schicken? Und da muss man ja schon auch sagen, dass durch Düngung oder auch durch die Kuhhaltung, also nämlich wenn die Kühe nämlich ihr Gras Methan verdauen, genau.
Wir Menschen auch.
Auch gell? Die Menschen, ja. Aber die Kühe durchs, man muss sagen, Furzen und Rülpsen werden sie weiterhin Methan in die Luft bringen. Und das kann man ihnen ja natürlich auch nicht verbieten und nicht austreiben.
Aber man kann es ändern dennoch. Also erstmal sind es Organismen. Und wer lebt und wer im Übrigen Nahrungsmittel produziert, der wird immer auch emittieren. Das muss man auch ganz klar sagen, das sind unsere Mittel zum Leben. Und wenn wir jetzt mal auf die Tiere schauen oder Tierbestände schauen, die Tierbestände haben abgenommen, Schweine zum Beispiel mehr als 4% oder Rinder, gerade von denen wir ja auch reden in den vergangenen 20 Jahren. Der Rinderbestand in Deutschland ist um 20% zurückgegangen. Aber das Interessante ist, ich habe mir das mal in Neuseeland angeschaut, aber auch bei unseren Wissenschaftlern, es hängt auch davon ab, wie man zum Beispiel die Tiere füttert, also welcher Methanausstoß dann auch kommt. Also wie ist der Futtermitteleinsatz, welche Enzyme sind dabei? Also zum einen kommt es zur Reduktion des Viehbestandes, aber es kommt auch auf die Art und Weise, wie die Tiere gefüttert werden.
Ja, also insofern kommt es doch auch darauf an, dass vielleicht ökologischer gearbeitet wird in den Ställen.
Naja, was heißt ökologischer? Kuh ist erstmal Kuh und Organismus ist Organismus. Die Frage ist ja, was Sie darunter verstehen, ob die Kuh jetzt Auslauf hat oder im Stall ist. Selbst das kann ja noch einen Unterschied machen. Wenn sie draußen ist, emittiert sie ganz anders, als wenn im Stall selber nochmal andere Technik eine Rolle spielen wird.
Also es hat, aber Sie haben ja eben auch das Futtermittel angesprochen. Da dachte ich eigentlich so, da macht es, sagen Sie, einen Unterschied.
Ja, aber das hat jetzt nichts mit konventionellem oder ökologischem Futter zu tun, sondern mit der Zusammensetzung des Futters. Das hat auch etwas mit gewissen Enzymen zu tun, mit der Aufspaltung im Kuhmagen. Also das hat auch viel mit Wissenschaft zu tun.
Ich verstehe. Jetzt gibt es natürlich viele, die sagen, es hat auch mit den Agrarsubventionen zu tun. Es wird ja geschätzt, dass im Jahr 2015 in den OECD-Ländern 100 Milliarden Dollar für potenziell naturschädliche Agrarsubventionen ausgegeben wurden. Braucht es da nicht doch einen Systemwechsel?
Schauen wir uns mal die vergangenen Jahre an. Das sind ja so Schlagworte. Agrarwende, Systemwechsel. Und meist von Leuten auch, die sich ja gar nicht so wirklich die Mühe machen, sich intensiv damit zu beschäftigen, sondern ihrem guten Gefühl einen Gefallen tun wollen. Gehen wir mal wirklich rein. Wenn wir sagen Agrarwende, heißt das zurück zu dem, wo wir herkommen. Zum Beispiel.
Fragen Sie oder sagen Sie?
Nein, ich sage das. Dann heißt es ja, wenn wir da zurückgehen, dann gehen wir in die dunklen kleinen Anbindehaltungsställe. Die wollen wir nicht wieder haben. Oder dann gingen wir auch zurück, wo nur auf Masse produziert werden würde und dafür gezahlt wird, ohne dass es Umweltleistungsansprüche gibt. Also wir sind mitten im Wechsel drin. Schauen wir uns die europäische Agrarpolitik an und die jetzt vor uns steht. Ich kämpfe dafür innerhalb der EU, dass wir nach 2020 Zahlungen für die Landwirtschaft, die zum Beispiel Mehrkosten ausgleichen soll, damit sie auch wettbewerbsfähig bleibt, dass die gebunden und noch stärker gebunden werden an Umwelt, an Klimaschutzleistungen. Ich bin auch der Meinung an Tierwohlleistungen, weil das ist eine öffentliche Erwartung an die Landwirtschaft, eine gesamtgesellschaftliche, und die muss auch ausgeglichen werden, denn ansonsten wird die Produktion hier auch nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Also da ist sehr, sehr was im Wandel. Erschreckend ist natürlich auch, wenn wir uns umschauen auf dieser Welt, wir wollen zum Beispiel, wir kommen ja nachher zum Wald, aber das, was wir aufforsten, wird woanders leider abgeholzt.
Ja, in der Tat, global gesehen ist es ein großes Problem. Kleine Bemerkung noch, die Benediktiner Abtei Plankstetten hat vor 25 Jahren die Landwirtschaft von konventionell auf biologisch umgestellt. Und es ist heute ein schönes Interview zu lesen mit dem Mönch, der das also verantwortet hat und der da doch immer noch ist. Und der sagt, wer die Schöpfung so ausbeutet wie die konventionelle Agrarwirtschaft, der tritt den Herrgott mit Füßen. Wir schaden uns selbst damit.
Aber da muss ich auch sagen, man tritt den Herrgott auch mit Füßen, wenn man Menschen verhungern lässt. Wir haben 800 Menschen auf dieser Welt, die hungern. Über 2 Milliarden sind mangelernährt. Und wir leben hier in einem gewissen Luxus. Und wer im Kloster lebt, ist auch in einer teilweise anderen Welt, was ich auch sehr unterstütze. Ist eine freie Entscheidung. Nur wir müssen schon klar sehen, wir werden bis zum Jahr 2050 2 Milliarden mehr Menschen auf dieser Welt sein, die satt werden wollen.
Ja, und aber dass so viel Dürre herrscht, hat natürlich auch wieder mit dem Klimawandel zu tun und damit zu tun, dass wir die Erde sehr ausgebeutet haben.
Ja, aber ich glaube, wir müssen schon abschichten, wie wir jetzt auch vorgehen. Ich bin in der Sahelzone gewesen, in Namibia gewesen, in Ruanda. Ich habe mir verschiedene Länder, afrikanische Länder auch angeschaut. Zum einen ist es so, gerade in der Sahelzone merkt man sehr, sehr stark den Klimawandel und auch mangelnde Erntesicherung und Erntesicherheit. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, wie wichtig es ist, dass wir auch aus einem Hektar auch nachhaltig einen gewissen Ertrag auch erzielen. Und da muss die ökologische Landwirtschaft effektiver werden und die konventionelle nachhaltiger. Und beide Wirtschaftsweisen haben sich ja in den vergangenen Jahren angenähert. Das heißt, die Wirtschaftenden sind schon viel weiter als diejenigen, die vielleicht noch ideologische Debatten führen. Und wir brauchen den Ausgleich und die Versöhnung und nicht dieses Gegeneinander. Denn das sind alles Menschen, die stehen zu anderen Tageszeiten auf als wir und die schuften auf dem Acker und im Keller und im Stall, damit wir unsere Mittel zum Leben haben.
Bevor wir gleich auf den nationalen Waldgipfel zu sprechen kommen, den Sie einberufen wollen, hätte ich doch diese Frage an Sie. Haben Sie einen Lieblingsbaum, an dem Sie besonders gern vorbeigehen, so Tag für Tag?
Leider nicht Tag für Tag, aber ich habe ein Zuhause. Also das heißt bei
in
uns
Rheinland-Pfalz.
Genau, bin im Weingut groß geworden und weiß noch, wie die gewachsen sind. Das sind 3 Birken.
Und die gehören zusammen, eine Gruppe.
Ja, genau. Und ein großer Lindenbaum. Und irgendwie sind wir als Kinder mit den Bäumen mitgewachsen. Und die stehen da und es ist, also irgendwie ist das, man mag, dass man älter wird, das ist das eine, aber die sind so vertraut, immer an der gleichen Stelle und man kennt alle Farbschattierungen.
Schön, das ist ein schönes Gefühl. Und vielleicht auch deswegen sind Sie inspiriert, diesen Waldgipfel einzuberufen, aber natürlich sind die Gründe die, dass wir jetzt den zweiten sehr heißen Sommer in Folge erleben. Es gibt die Trockenheit, die Bäume leiden, sie werden aber eben dringend gebraucht, darüber haben wir eben schon gesprochen, denn Bäume können CO2 speichern. Jetzt wollen Sie diesen nationalen Waldgipfel im September einberufen, einen Masterplan zur Waldrettung erarbeiten. Geht es also darum, den Wald an den Klimawandel anzupassen?
Auch. Es geht darum, das, was wir schon seit so vielen Jahren machen, fortzuführen, nämlich den Wald umzubauen in Mischwälder. Denn nach dem Krieg hat es viele monokulturelle Aufforstungen gegeben und das ist kein Vorwurf an unsere Vorfahren. Denn nach dem Krieg brauchte es schnell wachsende Hölzer, Reparationseinschläge und vieles andere auch spielte da eine Rolle. Und wir sind mit Fachleuten wirklich, auch mit den Ländern, seit Jahren daran, diese Wälder in stabile Mischwälder umzugestalten. Aber jetzt kommt noch Folgendes hinzu, eben, dass wir zum einen Trockenheit hatten, mehrere Jahre hintereinander. Wir hatten Sturmschäden. Das heißt, das Schadholz noch in, also Kalamitätenholz, noch in den Wäldern liegt. Dann haben Borkenkäfer ein leichtes Spiel und das ist wirklich traurig. Also ich hab gestandene Forstwirte gesehen mit Tränen in den Augen. Die haben 180 Jahre alte Buchen vor sich und sie sagen, die machen nur noch 1,5 Jahre. Die haben die Kraft nicht mehr, mit den Wurzeln noch tief wachsen zu können. Also das heißt, retten, ja, für die Zukunft aufforsten und klimaresiliente Baumarten, auch nicht heimische.
Ja, das heißt also, welche, die Sie einführen wollen, woher denn? An welche Bäume denken Sie da?
Naja, es ist erstmal ist es nicht das Allheilmittel. Wir haben auch in Deutschland Bäume, die irgendwie so ein bisschen vergessen worden sind. Und deshalb habe ich auch, wir haben über 76 Millionen Euro für die Waldforschung. Wir haben viele Forschungserkenntnisse, die wir umsetzen müssen. Aber wenn wir mal uns Bäume anschauen, wie die Douglasie zum Beispiel, die sehr beständig ist, oder wenn wir auch Buchenarten aus Nordamerika uns anschauen, oder allein schon unsere nordische Buche, ist klimaanfälliger als zum Beispiel die polnische Buche. Mhm. Also wir haben ja schon auch Ergebnisse und Erkenntnisse und das muss behutsam miteinander verbunden werden. Gute Abmischung, aber Standort angepasst.
Verstehe. Sie waren jetzt letzte Woche in Moritzburg, haben sich mit den CDU-CSU-Ministern, soweit ich weiß, schon mal beraten über diesen Masterplan, den Sie, wie gesagt, im September dann vorstellen wollen. Ich hatte, als Sie da waren in Moritzburg am Donnerstag, vergangenen Donnerstag, Christian Höppner zu Gast, den Generalsekretär des Deutschen Musikrats, der natürlich auch sehr am Wald mhm. hängt, weil der Wald ja auch ein Ort ist, in dem sich viele Künstler haben inspirieren
lassen. Instrumentengrundlage ist.
Auch das, genau. Und der hat gesagt zu diesem möglichen Masterplan?
Ich habe so ein bisschen Sorge, so gut wie der Schritt ist, dass das jetzt passiert alles, dass es schon zu spät ist, beziehungsweise dass es auch zu langsam passiert und dass es zu wenig verbunden passiert mit dem, es geht ja auch um CO2-Reduzierung, es geht ja nicht nur darum, jetzt einen besseren CO2-Speicher hier aufzubauen. Insofern ist uns, glaube ich, die Dramatik noch nicht bewusst.
Ist uns die Dramatik nicht bewusst?
Ich weiß nicht, wo er das herholt. Wir reden ganz viel über Gefühl, was viele Menschen denken. Also ich kann ihn nur einladen, gerne zu mir ins Ministerium zu kommen. Ich habe eine eigene Waldabteilung, eine eigene Forstabteilung. Und es ist zu spät, also wenn er den Eindruck hat, es geschieht zu spät, muss das nicht unbedingt an denjenigen liegen, die im Wald arbeiten. Vielleicht liegt es auch an denen, die bisher gar nicht so sehr darauf geachtet haben, weil der Wald nicht in den Schlagzeilen war. Also es wird ganz beständig umgebaut im Wald, geforscht.
Mhm. Also das gut, die Forschung alleine tut es ja noch nicht.
Und ja, vor allem auch dann umgesetzt jetzt.
Gut, aber jetzt wird es umgesetzt, aber wir wissen, die Bäume wachsen langsam. Die brauchen ja viel gut. Zeit, bis sie
ziehen
groß werden.
Ziehen kann ich sie jetzt leider nicht. Ja. Und auch Waldbrände kann ich persönlich auch nicht verhindern. Und wenn wir sehen, wie viele Bäume wir verloren haben, dann ist das etwas, worauf wir reagieren. Aber wir agieren schon. Unser Waldzustandsbericht, den machen wir, ist eine Waldinventur alle 10 Jahre, hat ergeben, dass unser Wald sehr, sehr gut dasteht. Er ist besser durchmischt geworden. Er ist widerstandsfähiger als noch vor 10 Jahren. Also auch das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und ich habe jetzt den neuen Waldzustandsbericht, die Untersuchung in Auftrag gegeben. Also man muss immer unterscheiden, was ist langfristig ein Ziel. Da sind wir auf dem absolut richtigen Weg. Und was muss kurzfristig gehandelt werden? Wenn plötzlich 500 Hektar unter Brand stehen, dann hat das nichts mit Politik zu tun, zu spät, zu früh, sondern wir müssen daraus lernen, gibt es was, wenn wir jetzt neu anpflanzen, dass wir vielleicht bessere Schneisen brauchen, dass zum Beispiel Waldbrände nicht so schnell überspringen können.
Gut, also es gibt viel zu tun. Sie sagen, Sie tun es ja.
Ja.
Nach dem Motto, Sie versuchen das Mögliche. Wir wollen über eine weitere Ressource sprechen, die knapp wird auf unserem blauen Planeten, und das ist das Wasser. Es gibt jetzt den Wasserrisikoatlas des World Resources Institute in Washington. Ist dieser Atlas vorgestellt worden, gestern oder heute Nacht. Und darin wird ein Wasserstressindikator ausgewiesen. Und es gibt auf dieser Liste 189 analysierte Staaten und Deutschland liegt auf Platz 62. Kann man sagen, naja, ist ja sozusagen ziemlich weit hinten. Andererseits kann man auch sagen, ist ziemlich weit vorne, denn eigentlich hatten wir bisher nicht das Gefühl, mit Wasser ein Problem zu haben, oder?
Ja, wir leben in einem tollen Land. Wir müssen sagen, ohne dass man was dafür getan hat, wenn man hier geboren ist, wir sind in guten Bedingungen geboren und sind auch verwöhnt, hier leben. Das müssen wir ganz offen sagen. Die Regale sind voll und aus dem Wasserhahn kommt Wasser raus.
Ja, und zwar mit guter Qualität.
Mit guter Qualität, in der Tat. Und jetzt ist es aber so, wenn natürlich diese Hitzesommer zunehmen, übrigens ganz schwierig für das Thema Vegetation. Das sehen wir auch, wenn zwar hohe Niederschläge im Dezember oder Januar sind, wenn wir das mal im vergangenen Jahr anschauen, dann fehlt aber das Wasser für die Vegetation. Speicher werden aufgefüllt. Aber dann wird sich das auch auswirken bei uns und das merken wir ja jetzt schon.
Ja, und dann ist eben die Frage, wenn es so heiß bleibt und es gibt ja Prognosen, dass das vielleicht sogar eines Tages ganz normal sein wird in Deutschland, dass die Sommer so heiß sind, dann könnte das Wasser insgesamt zu einem knappen Gut werden. Und dann stellt sich die Frage, was ist zum Beispiel wichtiger, Felder zu bewässern oder Kraftwerke zu kühlen? Dann müssten Sie ja eine Entscheidung mittreffen.
Ja, das muss man dann auf Grundlage von Analysen, Daten und Fakten auch tun. Wichtig ist, dass wir vor allen Dingen den Wasserverbrauch, da wo ich für zuständig bin, auch das Thema Felder, wo wir Beregnungen, Berieselungen etc. haben, dass wir das effektiv gestalten. Und da hilft uns ganz klar das Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz auf dem Acker. Ich gebe jetzt für eine längere Sicht rund 60 Millionen Euro für digitale Testfelder aus in den ländlichen Regionen, in der Landwirtschaft, wo es genau darum geht, dass nicht zur falschen Zeit zum Beispiel Wasserzufuhr da ist, sondern nur dann, wenn es wirklich auch aufgenommen werden kann zum Beispiel. Und das Nächste ist, wenn wir uns das mal vor Augen führen, bis Sie einen Apfel auf dem Tisch hier liegen haben, brauchen Sie 70 Liter Wasser. Bei einem Kilo Käse 5000 Liter Wasser. Also das Thema Lebensmittelverschwendung. Jeder Haushalt wirft im Jahr etwa 55 Kilogramm an Lebensmittel weg, die man noch essen könnte. Das sind so wichtige Ressourcen.
Auch Thema übrigens jetzt in Genf beim Weltklimarat, die Lebensmittelverschwendung. Wenn wir jetzt nochmal beim Wasser bleiben, auch beim Wasser, mit dem Felder bewässert werden könnten. Im Moment sind es, habe ich gelesen, erst 3% der Felder in Deutschland, die beregnet werden. Es könnten aber in Zukunft 30% sein, sagt das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Und viel Wasser kommt dann aus dem Grundwasser. Könnte man nicht dann dafür sorgen, dass da zum Beispiel Regenwasser verwendet wird?
Ja, auch unsere Wissenschaftsinstitute beschäftigen sich zum Beispiel auch damit, wie wir Wasser nicht nur aufarbeiten können, sondern auch sammeln können, so etwas. Das gibt es ja auch einzelbetrieblich schon. Das heißt, in den einzelnen Betrieben, die ja auch Kostenfaktor Wasser auch haben. Und da gibt es eine Win-Win-Situation, wenn wir Wasser sparen und auch nutzen. Und das gibt es ja sogar in Privathaushalten. Wenn wir uns nur mal den Kreislauf im Garten anschauen, wer das klug zum Beispiel angeht. Also das werden, wie Sie richtig sagen, die Themen der Zukunft sein. Und deshalb ist es so wichtig, in Forschung, in innovative Lösungen auch zu investieren. Das kann der Einzelne nicht leisten, aber das müssen wir dann zur Verfügung stellen.
Gut, die Forschung ist das eine, das Denken ist sicherlich das andere. Wir alle, wie wir da drauf blicken, ob wir uns der Probleme bewusst sind und uns auch entsprechend dann darauf
Denken
einstellen.
Geht dem ja voran, denn wir müssen ja auch Geld bereitstellen und sagen, was hat prioritäre Maßnahmen in der Forschung. Wir können ja nie alles zur gleichen Zeit, auch rein von der Ressource Mensch her, gar nicht bearbeiten. Und dieses Denken, ich glaube, also ich kann es nur für meinen Bereich sagen, auch mit vielen Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Beiräten und die ich habe, das ist sehr wohl angekommen, die auch weltweit vernetzt sind und wissen, wie die Szenarien sein könnten.
Julia Klöckner von der CDU ist Bundesagrarministerin und wir haben heute viel über Themen aus ihrem Bereich gesprochen. Aber jetzt müssen wir uns doch nochmal der Bildungspolitik und der Schule zuwenden. Denn aus ihrer Partei, der Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann, hat ja gefordert, Kinder in Vorschulklassen auf den normalen Schulunterricht sprachlich vorzubereiten. Und daraus ist dann ein Streit entstanden. Er wurde erst falsch verstanden, nämlich so, dass er gemeint hätte, Kinder, die nicht genügend Deutsch sprechen sollen, erstmal gar nicht beschult werden. Das hat er so nicht gemeint. Das geht ja auch mit einem oder in einem Land mit Schulpflicht gar nicht. Aber auch die Idee, Kinder in Vorschulklassen vorzubereiten, kommt nicht so gut an, zum Beispiel bei Hamburgs Innensenator Thies Rabe.
Und da, sage ich mal, sind, glaube ich, alle 16 Kultusminister entsetzt und sagen, das ist ja vollkommener Unsinn. Natürlich müssen wir mehr für die Sprachförderung tun. Aber es ist sowieso kein Kind perfekt, wenn es zur Schule kommt. Denn es soll doch erst in der Schule etwas dazu lernen. Und deswegen kann man Kinder nicht ausschließen und hier Eintrittskarten verteilen.
Also ganz viel Kritik, Frau Klöckner. Wenn einer wie Carsten Linnemann sowas äußert und dann so viel Kritik erntet, auch auf Twitter natürlich, stand er sehr in der Kritik. Wie wirkt das eigentlich auf junge Menschen, sagen die dann, nee, also in die Politik gehe ich nicht. Wenn ich nur mal einen Gedanken äußere, dann werde ich missverstanden, dann werde ich zwar verstanden, aber immer noch kritisiert. Es macht doch alles keinen Spaß.
Naja, es ist erstmal ein gutes Anschauungsmaterial, wenn man jemanden bewusst falsch verstehen will. Er hat es nicht nur nicht so gemeint, er hat es so nicht gesagt. Und das finde ich schon infam, um es ganz offen zu sagen. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, es gibt einige Journalisten, die schreiben von anderen ab, ohne sich selber anzuhören. Oder das finde ich sehr, sehr erschreckend. Ich erlebe das ja selber auch bei meinen Themen, wo plötzlich eine gefühlte Haltung da ist und man baut sich das zurecht und das ist schon für junge Leute abschreckend, denn wenn nicht diskutiert wird, wenn keine Vorschläge gemacht werden, heißt es, die Politik ist eingeschlafen. Werden Vorschläge gemacht, wird sofort ein Streit daraus. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber Carsten Linnemann hat hier einen konkreten Vorschlag gemacht, eben nicht um Kinder auszuschließen, sondern die Kinder, die in der Grundschule ausgeschlossen sind, weil sie aufgrund der mangelnden Sprachkompetenz gar nicht dazugehören, dass sie dazugehören. Und das gilt nicht nur für Migrantenkinder. Denn wir sehen, dass auch das kann ich für Rheinland-Pfalz auch sagen. Ich selbst bin ja auch Landesvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz. Wir haben dieses Thema auch behandelt. Denn das sagen uns Lehrer, das sagen uns Grundschullehrer. Die sagen uns, wir haben so viele heterogene Kinder und wir brauchen aber ein Mindestsprachverständnis. Denn ansonsten sind die Kinder 2-3 Jahre dabei in der Grundschule, aber sie kommen mit dem Stoff nicht mit, weil ihnen das Instrument fehlt. Und wir helfen den Kindern mehr, wenn wir sie fit machen, damit sie gleiche Chancen eben haben. Und da finde ich es richtig, in der Kita mit Sprachstandserhebungen und auch wenn man sagt, Mensch, und die sind noch nicht so weit, dann lassen wir sie doch noch eine Runde drehen, was vielleicht auch der Entwicklung gut tut und helfen ihnen, dass sie mit Kraft auch starten können und sich nicht benachteiligt fühlen. Das ist, finde ich, ein guter Beitrag für eine lösungsorientierte Diskussion und nicht zu sagen, am Ende alles ist gut und wer auch mal Probleme beschreibt, ist gleich wieder jemand, der ausgrenzt. Ich finde, derjenige grenzt aus, der sich den Problemen nicht stellt.
Verstehe, wenn Sie jetzt einen jungen Menschen vor sich hätten und der würde sagen, also wenn ich das alles so mitkriege, dann habe ich eigentlich keine Lust, in die Politik zu gehen. Würden Sie diesem jungen Menschen aber dann raten, naja, aber dickes Fell muss man schon haben eben?
Ja. Auch ich erlebe junge Leute, die ja auch sehr unterschiedlich sind, aber die, mit denen ich diskutiere, die sind sehr diskussionsfreudig. Und die sind manchmal viel differenzierter und sensibler als so mit den Holzhammer-Methoden in der Öffentlichkeit oder auch auf Facebook vorgegangen wird. Also ich habe immer wieder tolle Aha-Effekte mit jungen Leuten und die ein hohes Interesse auch an Politik haben. Mhm. Und ich würde einfach sagen, probiert es, es geht um eure Zukunft. Gestaltet sie mit und schaut rein, Praktika machen, mitdiskutieren, einen begleiten. Also die Zukunft ist nicht verloren, die Jugend allemal.
Okay, und Sie würden dann sagen, ich sozusagen mache es ja auch. Also könnt ihr ja sehen.
Klar.
Also ich habe mich diesem Job verschrieben und zwar ist es nicht so ganz leicht, aber man kann es machen.
Man kann es auch machen. Und was wäre denn die Alternative? Ich meine, die Demokratie, es gibt keine bessere Staatsform, die auch Minderheiten schützt, die uns vor dem Schlimmsten bewahrt. Sie ist nicht immer effektiv und schnell, aber das ist auch dem Mehrheitsfindungssystem geschuldet, auch der Rechtssicherheitsfrage. Also sich dafür einzusetzen, sich dessen bewusst zu sein, für was wir arbeiten, transparent zu sein, das ist schon eine tolle Aufgabe.
Also wir haben heute Morgen gegoogelt, Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, und da kamen drei Themen, dass sie Ausstellungen mit Hunden aus Qualzucht verbieten wollen, dass sie für Deutschland ein Burka-Verbot fordern und dass sie aus Gründen des Klimaschutzes verstärkt auf Holzhäuser im Kampf gegen die Wohnungsnot setzen. Da haben wir uns natürlich gefragt, ob Sie einverstanden sind mit diesen drei Schlagzeilen, weil eigentlich geht es ja auch noch um ganz andere Themen, die wir nämlich in dieser Stunde besprochen haben, um den Wald, um das Wasser.
Was auch nicht stimmt, auch das ist ein Punkt, ich habe kein Burka-Verbot gefordert, sondern Vollverschleierung ist was anderes als reine Burka. Aber das ist ein Thema, weil es gerade eben offen war, es geht um das Frauenbild. Und natürlich habe ich auch als Politikerin eine Haltung zu anderen Themen, wenn ich gefragt werde oder als stellvertretende Bundesvorsitzende klinke ich mich da ein. Aber Sie kennen das ja, wie das auch bei Google ist. Was die meisten Klicks hat, ist dann oben. Also da bin ich gelassen. Ich habe auch gar keine Zeit mehr, Gedanken darum zu machen.
Verstehe. Danke, dass Sie die Zeit hatten, diese Stunde hier mit uns zu verbringen.
Danke,
dass
Ihnen.
Sie da waren. Und ja, ich wünsche einen erfolgreichen Nachmittag, wo auch immer Sie als nächstes hinfahren. Wo wird das sein?
Ich muss heute noch nach Bonn. Da ist der andere Teil meines Ministeriums und rede über Tierschutz mit dem Präsidenten des Tierschutzbundes.
Na, das fügt sich doch dann gut. Schließt sich an.